SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Wer zu uns hier nach Baden-Württemberg als Geflüchteter kommt, der muss sich am besten schnell ganz neu orientieren, da sicher fast alles irgendwie fremd ist. Und da unterstützt der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg diese Menschen. Zu Gast in SWR 1 Leute sind aus der Leitung die Co-Leiterin der Geschäftsstelle, die Soziologin und Politikwissenschaftler Dr. Anja Bartel und das Vorstandsmitglied Julian Steiger. Herr Steiger, wie schafft man es in den Vorstand? Was haben Sie vorher gemacht?
Man wird gewählt, wir sind ein Verein.
Ja.
Gemacht habe ich verschiedene Sachen. Also ich bin schon länger als Sozialarbeiter in dem Bereich aktiv. Ich habe als Sozialarbeiter in 2 Unterkünften für geflüchtete Menschen gearbeitet, länger in einem Projekt, wo es um Wohnungssuche, WG-Zimmervermittlung geht. Und aktuell arbeite ich in einer Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Was ist so der Hauptanteil der Arbeit des Flüchtlingsrates? Ist das dann auch ein Großteil bürokratische Arbeit oder ist das ganz nah an den Menschen?
Wir haben ein sehr breites Themenfeld. Also der Flüchtlingsrat ist ja ein Zusammenschluss von Menschen in Baden-Württemberg, die sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Mhm. Und historisch hervorgegangen sind wir aus lokalen Ehrenamtsinitiativen aus dem ganzen Bundesland, die sich vor über 35 Jahren zusammengeschlossen haben, um ihrer Forderung nach einer menschlichen Flüchtlingspolitik mehr Ausdruck zu verleihen. Und diese Motivation, die schweißt uns als Organisation nach wie vor zusammen. Und wir erleben jeden Tag, wie viele engagierte Menschen es in Baden-Württemberg nach wie vor gibt. Und darunter befinden sich auch viele Personen, die selbst als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und zum Beispiel neu angekommene geflüchtete Menschen bei der Wohnungssuche unterstützen. Und es ist uns ganz wichtig, diese Perspektive aufzumachen, weil in der aktuellen Debatte bekommt man schnell mal den Eindruck, dass sich ganz Deutschland darauf geeinigt hat, dass es unsere gemeinsame Priorität sei, eine restriktivere Asylpolitik durchzubringen. Aber es gibt ganz viele Menschen nach wie vor, die das anders sehen und die sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen.
Auf die aktuelle Diskussion kommen wir später noch zu sprechen. Wie viele Menschen, weil Sie es gerade sagten, es gibt zum Glück ganz viele, die sich engagieren. Wie viele sind das im Flüchtlingsrat? Kann man das grob zusammenfassen?
Ja, also als Flüchtlingsrat sind wir organisiert als gemeinnütziger Verein. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit den ganz klassischen Vereinsstrukturen. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, dessen Teil Julian Steiger ist und eine hauptamtliche Geschäftsstelle, in der ich arbeite. Und wir haben in ganz Baden-Württemberg über 800 Mitglieder. Das können Einzelpersonen sein, aber auch Organisationen, also wie zum Beispiel Ämter oder Zweigstellen von Diakonie oder Caritas. Und da sind sowohl Menschen dabei, die selbst Fluchtgeschichte haben, als auch Menschen ohne Fluchtgeschichte, die sich solidarisch mit geflüchteten Menschen zeigen.
Eine Ergänzung noch ganz kurz. Für die Vorstellung und die Zahl 800, das sind nur die, die beim Flüchtlingsrat organisiert sind. Mhm. Die Zahl der Menschen, die solidarisch in diesem Bereich auf irgendeine Art aktiv sind, ist um Vielfaches höher.
Was ja auch wichtig ist. Wie kann ich das denn einordnen, den Landesflüchtlingsrat? Ist das sozusagen auch eine Verbindung? Also es wurde schon deutlich gemacht, nah an den Menschen, die Unterstützung brauchen. Ist das auch eine Verbindung so zwischen Politik, Verwaltung und Gesellschaft, um das ganze Thema so ein bisschen in die Hand zu nehmen?
Also als Flüchtlingsrat haben wir eine große Expertise im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts und sind in dem Themenbereich auch vernetzt mit anderen gesellschaftspolitischen AkteurInnen, also seien es PolitikerInnen, mit denen wir uns treffen, um unseren Forderungen nach einer menschlicheren Flüchtlingspolitik Ausdruck zu verleihen, oder seien es auch Selbstorganisationen von geflüchteten Menschen oder die klassischen Unterstützungsstrukturen vor Ort oder große Wohlfahrtsverbände, mit denen wir in einem thematisch engen Austausch stehen.
Muss man da auch nervig sein?
Ja, das ist unsere Aufgabe, nervig zu sein, wobei wir natürlich durchaus auch konstruktive Vorschläge machen, wobei wir uns also in der aktuellen Debatte dermaßen überrollt fühlen, auch zum Teil von den Vorschlägen, die da auf uns einprasseln, dass wir den Eindruck haben, die Politik versucht überhaupt gar nicht mehr konstruktiv zu sein.
Und eine Ergänzung zu dem überrollt fühlen, also auch mit dem Verbindung mit nervig sein, es ist so, Sie müssen sich
das vorstellen. Das meine ich durchaus positiv.
Genau, ja, das, so habe ich es gar nicht gesehen, nur bei uns rufen teilweise Behörden an, die Fragen haben. Einfach, weil die Politik seit Jahren in 3 Wochen Gesetze verändert, verschärft. Ja. Das ist extrem schwer, da durchzublicken. Also auch, auch Behörden, Leute, die jetzt gar nicht politisch mit uns auf unserer Seite sind, einfach weil politische Entscheidungen dazu führen, das extrem komplex zu machen, rufen teilweise bei uns an, weil sie selber Nachfragen haben und unsere Expertise schätzen.
In der Vorbereitung auf die Sendung ist mir eine Formulierung in einem Artikel aufgefallen, die mir sehr gut gefallen hat. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg wurde vorgestellt als der Wächter der Menschenrechte. Ist nicht so schlecht, oder?
Das ehrt uns natürlich so. Ich weiß gar nicht, wer uns so vorgestellt hat. Aber ja, wir vertreten die Grundüberzeugung, dass geflüchtete Menschen in erster Linie Menschen sind und dass sich die Politik daran auszurichten hat. Und Menschen sind TrägerInnen von Menschenrechten und das darf in der Debatte nicht vergessen werden.
Wenn wir auf Baden-Württemberg schauen, dann habe ich mir eine 2 Jahre alte Zahl rausgesucht. Eine aktuellere habe ich nicht gefunden, dass etwas mehr als 120.000 Geflüchtete mit Aufenthaltstitel hier bei uns registriert sind. Diese Formulierung Aufenthaltstitel, das klingt so relativ steif für mich. Kann man das mal erklären, dass auch ich es verstehe?
Das ist sehr steif, wie leider ganz viel in der Debatte. Ja. Ich werde gleich später noch den Aufenthaltstitel erklären. Mir ist erst wichtig, noch mal was anderes zu sagen.
Bitte.
Zu geflüchteten Menschen. Und zwar sind geflüchtete Menschen kein bisschen eine homogene Gruppe, weil das in der Diskussion immer so rüberkommt. Man muss sich vorstellen, geflüchtete Menschen, es gibt Menschen, die leben hier seit 20 Jahren. Es gibt Menschen, die sind gerade erst angekommen. Menschen fliehen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichsten Gründen. Manche sind religiös, andere haben mit Religion nichts am Hut. Manche Leute sind politisch aktiv, für manche ist Politik unwichtig. Manche Menschen lesen gerne ein Buch, andere spielen gerne Fußball. Manche gehen total gerne auf andere Menschen zu, andere sind eher introvertiert. Manche Menschen kochen gerne, andere wollen nie in der Küche gesehen werden. Also dieses Feld ist einfach so riesig, weil es unterschiedliche Menschen sind. Und das ist mir wichtig zu sagen, weil das so oft untergeht in der Debatte.
Das heißt, wir behandeln es alles zu pauschal?
Wir tun so, genau, wir reden so, als wäre es eine anonyme Masse. Aber es sind viele unterschiedliche Menschen. Genauso redet niemand von uns drei. Wir sind schon sehr unterschiedlich. Da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ach ja, das ist ja diese Gruppe, die ist so. Und da ist es eine Riesengruppe an Menschen, wo so getan wird, als ob's so eine, als wären die gleich. Was es ist, was die Menschen verbindet, ist natürlich, dass sie unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Sie haben die Erfahrung, sie müssen ihr Heimatland verlassen. Mhm. Sie häufig werden Familie, Freunde müssen zurückgelassen werden. Sie leben mit einer großen Angst um die Leute. Und dann kommen sie hier an und kommen in ein System, das es ihnen extrem schwer macht, das darauf auf Ausschluss angelegt ist. Man muss sich das mal vorstellen. Eine Person kommt in Baden-Württemberg an und wird als erstes, muss sie häufig in irgendein riesiges Lager mit ganz vielen anderen Menschen, ihr Zimmer wahrscheinlich mit anderen Menschen kennen, die sie noch nie gesehen hat.
Ja, und Zimmer oftmals in An- und Abführung.
Ne? Genau, die eine andere Sprache sprechen. Und wenn man sich das vorstellt, wahrscheinlich braucht die Person, wenn sie ankommt, erstmal ein bisschen Ruhe, will zur Ruhe kommen und ist in einem Umfeld, das extrem Stress bedeutet. Und dann passiert es, dass nach kurzer Zeit kommt die sogenannte Anhörung im Asylverfahren, auch so ein sperriger Begriff. Da wird die Person, die hier ankommt, gefragt, kurz gesagt, warum bist du aus deinem Herkunftsland geflohen? Mhm. Und dann muss man sich vorstellen, das ist eine Frage, die häufig an ganz existenzielle Sachen geht. Menschen fliehen ja nicht einfach so, sondern weil sie häufig sehr schwere, brutale, teilweise traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Dann sitzen sie hier und eine völlig fremde Person fragt sie, warum bist du geflohen? Und sie sollen antworten, genau diese schmerzhaften Erfahrungen, eventuell Traumata, mit denen sie vielleicht noch nie überhaupt mit einer Person geschafft haben, bisher drüber zu reden, weil es zu viel Schmerz ist. Dann ist eine Anhörung so, eigentlich sollen Menschen alles erzählen, was ein Grund sein könnte. Mhm. Normalerweise laufen Gespräche anders ab. So in der Praxis sind Menschen, die ich irgendwas frage und sie erzählen alles, was ihnen so dazu einfällt, finde ich, sind sehr unangenehme Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin.
Sehr aufdringlich.
Aber da ist es so. Und viele Menschen machen das natürlich aus Höflichkeit nicht oder weil sie nicht auf die Idee kommen, ich muss noch was ganz anderes erzählen. Und vielleicht merkt die Person noch, oh, die Person, die mir gegenüber sitzt, hat überhaupt keine Ahnung, wie ist die Situation in meinem Herkunftsland. Die Dolmetscherin übersetzt vielleicht schlecht und ich habe die Angst, vielleicht arbeitet ja mit dem Geheimdienst von meinem Heimatland zusammen, aus der ich geflohen bin.
Mhm.
Und trotz allem, und jetzt komme ich zu dem Thema Anerkennung, gibt es eine Anerkennungsquote in Deutschland derzeit von fast 70%. Fast 70% erhalten einen Aufenthaltstitel. Das heißt, irgendeine Art von Papier, von Ausweis, das sagt, diese Person ist hier mit vielen Rechten, darf sie hier leben. Und dazu kommt 25% der Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, das ist das, was die Entscheidung trifft, werden von Verwaltungsgerichten korrigiert. Bei sowas Existenziellen, wie ob eine Person abgeschoben wird eventuell oder nicht. Ich will mir nicht vorstellen, wie der Aufschrei in Deutschland wäre, wenn 25% der Strafzettel falsch verteilt werden würden. Was vollkommen Unwichtiges, Banales. Ja. Aber hier wird sich in einem Rechtsstaat, wird es einfach akzeptiert, dass 25% der Entscheidungen in existenziellen Sachen falsch sind.
Ich würde gerne nochmal eine, danke für die Aufklärung, eine menschliche Note reinbringen. So Erlebnisse der vielleicht letzten Wochen mit geflüchteten Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, wann auch immer, ob jetzt gerade erst oder vor Jahren. Hat sich da irgendwas, ist da irgendwas im Gedächtnis geblieben, wo Sie sagen, das ist eine Situation, die ich mit mir rumtrage, die ich auch nicht einfach außen vor lassen kann, sondern die mich beschäftigt hat?
Ja, und zwar die Erfahrung, auch geflüchtete Menschen kriegen mit, wie diese Debatte läuft. Und geflüchtete Menschen, aber auch im Prinzip alle Menschen, die irgendwie wahrgenommen werden als Menschen muslimischen Glaubens, die sind in der gleichen Situation der Debatte. Und was ich mitkriege in Gesprächen ist, dass die Angst zunimmt, dass sich Leute darüber Gedanken machen müssen, wie ist es, wenn ich mit einem Kopftuch rumlaufe, noch mal mehr. Dass sich Leute auf einmal Gedanken machen müssen, oder nicht auf einmal, aber noch mehr, ich trage einen Bart, kann ich den überhaupt noch tragen? Dass Leute Angst haben, wenn sie irgendjemand begegnen, werden sie nur als potenzielle Terroristen und Terroristinnen und nicht als Mensch gesehen, die eventuell vor Terroristen und Terroristinnen geflohen werden. Dass sie nur noch dazu gefragt werden, nur noch darüber reden müssen. Also es ist eine extreme Angst bei vielen Menschen, ein Unsicherheitsgefühl und auch eine Trauer oder eine Traurigkeit, dass diese Debatte mal wieder so läuft.
Wie sie läuft.
Wie sie läuft, danke.
Ich habe noch einen Satz, der mir sehr gut gefallen hat, schon sehr alt, ehrlich gesagt, von Baden-Württembergs erstem Ministerpräsidenten Reinhold Meyer gefunden. Menschenreichtum ist nie eine Last. Deutschland hat ein Terrorproblem bei Migration. Zeitenwende in der Asylpolitik, Deutschlands naive Zuwanderungspolitik. Die Schlagzeilen in diesen Tagen, die sind teils heftig. Anja Bartle und Julian Steiger vom Landesflüchtlingsrat sind weiter zu Gast in SWR1 Leute. Auslöser war zuletzt der Terroranschlag mit 3 Toten in Solingen. Der Tatverdächtige hätte eigentlich nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, wo er im Dezember 2022 erstmals in Europa registriert wurde. Die Terrorgruppierung Islamischer Staat hat per Video die Verantwortung für die Tat übernommen. Was ist das? Wie seriös ist diese Diskussion, die daraufhin entstanden ist?
Kein bisschen seriös. Und ich will zuerst was sagen. Also mir ist es wichtig, zuerst zu sagen, mein tiefstes Mitgefühl und meine Trauer mit den Opfern dieses schrecklichen Terroranschlags auszudrücken. Da sind 3 Menschen gestorben, es sind 8 Menschen schwer verletzt worden und sie spielen keine Rolle in der medialen Diskussion. Man weiß fast nichts über die Opfer. Man weiß fast nichts, man weiß sämtliche unwichtige Details über den Täter, aber fast nichts über die Opfer. Und das ist übrigens, ich arbeite in einer Beratungsstelle für Betroffene von Gewalt, das ist bei ganz vielen Anschlägen so. Ich will nur mal die Hörer und Hörerinnen fragen, sagen Ihnen die Namen Mercedes Kirpatsch, Enver Simsek, Amela Segashi oder Dalia Eliakim etwas? Das sind Opfer des NSU, von Hanau, von dem islamistischen Anschlag am Breitscheidplatz oder vom rassistischen Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum. Und was ich von denen weiß, ich weiß nicht, wie es bei Solingen ist, ich kenne die Menschen nicht, weiß ich aber, dass es häufig wichtig war, dass Betroffene sagen, wir wollen, dass über unsere Angehörigen gesprochen wird. Wir wollen, dass das die Perspektive ist. Und was jetzt passiert, es wird nur über den Täter gesprochen. Und genau das ist, was Rechtsextreme, was Islamisten wollen. Die wollen, dass dauernd über den Täter gesprochen wird. Und genau das passiert wieder, indem Politiker alles wiederholen. Und jetzt auf die Debatte einzugehen. Dann wird mit rassistischer Wortwahl häufig wird eine Scheindebatte geführt. Es wird so getan, als ob es um Migration geht. Es wird nicht über Islamismus gesprochen, was man machen sollte. Dazu gibt es Experten, ich bin es nicht. Wir haben zum Glück einen Kollegen, der später noch was sagt, der sich mehr dazu auskennt. Und was auch ist, diese rassistische Diskussion, die löst viel aus. Ich habe vorher was dazu gesagt. Viele Menschen fühlen sich dadurch unsicher. Und man muss sich das mal, Rassismus äußert sich auch dadurch, dass man sich als nicht betroffene Person über viele Sachen keine Gedanken machen muss. Also ich weiß nicht, von Personen, die nicht von Rassismus betroffen sind, haben sie sich schon mal Gedanken drüber machen müssen, dass sie mit ihrem Nachnamen vielleicht keine Wohnung bekommen. Mhm. Dass sie auf dem Arbeitsplatz schräg angeschaut werden und ihnen eine völlig fremde Person auf einmal gesagt, in ihrer Heimatstadt, da haben sie nichts zu suchen, die sie nicht kennen. Dass sie Angst haben müssen, angegriffen zu werden. Ich berate die ganze Zeit Menschen, die in Baden-Württemberg aus rassistischen Gründen angegriffen werden. Und es spielt aber fast keine Rolle.
Sollen wir den eben schon angesprochenen Experten aus dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg zu Wort kommen lassen? Vorstandsmitglied, genauso wie Sie, Herr Steiger, Munsa Haider, ist ein Experte, was islamistische Radikalisierung angeht.
Religiös begründeter Extremismus ist eine reale Gefahr und eine menschenverachtende Ideologie, die nur Leid verursacht, Angst schürt und das Menschsein hasst. Viele geflüchtete Menschen, die unter anderem vor islamistischer Gefahr geflohen sind, können verstehen, was ich sage. Sie können eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Islamismus spielen. Sie haben inhaltliches und sprachliches Erfahrungswissen dafür, wie islamistische Propaganda konstruiert und verbreitet wird. So können sie den Islamismus als Ideologie erkennen, vor Gefahren unterschiedlicher dschihadistischer Gruppierungen warnen und bei der Aufklärung und Bekämpfung des Islamismus mitwirken. Dafür müssen unter anderem Vertrauensverhältnisse zwischen Sicherheitsbehörden und geflüchteten Menschen geschaffen werden. Aber das bedeutet noch viel mehr. Geflüchtete Menschen sollen meiner Ansicht nach mehr in die Konzipierung und Durchführung von demokratiefördernden und radikalisierungspräventiven Projekten gegen Extremismus mit einbezogen werden. Es ist ein Problem, geflüchtete und insbesondere muslimisch gelesene Menschen als Gefahr darzustellen. Davon profitieren nur extremistische Kräfte, sei Islamistinnen oder Rechtsextremistinnen. Radikal-salafistische Kräfte suchen in einem rassistisch motivierten und geführten Diskurs nach jedem Inhalt, mit dem sie Menschen, insbesondere die Jugendlichen, für ihre menschenfeindliche Ideologie mobilisieren können. Und in diesem Zusammenhang ist mir wichtig zu sagen, islamistischer Extremismus ist eine transnationale Ideologie, die Menschen unabhängig von ihrer Herkunft überzeugen kann. Sie hat keine ethnische, kulturelle oder geografische Herkunft. Und noch ein letzter Punkt, was ich gerne sagen möchte. Eine effektive Antwort auf Islamismus kann nicht der Islamismus sein. Mit Taliban-Regime zu verhandeln, deren Literatur und Ideologie eine höhere Übereinstimmung mit dem sogenannten Islamischen Staat haben, zeigt deutlich, dass unsere Gesellschaft, Wertevorstellungen und Politik erpressbar sind. Und das genau wollen islamistische AkteurInnen erreichen. Auf diese Weise gewinnt die Demokratie nicht.
Anja Bartel, das sagt Ihr Kollege Munsa Haider. Führen wir die falsche Diskussion und sind wir Medien da sozusagen auch ein Stück weit für verantwortlich?
Ja, wir führen die falsche Diskussion, weil wir sofort auf den Zug rechter Kräfte aufgesprungen sind, die sich freuen, dass jetzt wieder eine neue politische Gelegenheit entstanden ist, um ihre restriktiven abschottungspolitischen Maßnahmen verkünden zu können und es dagegen kaum noch Widerstand gibt. Also Munsa Haider hat es ja gerade in seinem Audiobeitrag gesagt, wir müssen über Islamismus eigentlich reden, weil islamistische Ideologie, islamistische Verblendung haben wohl dazu geführt, dass Menschen gestorben sind. Und das hat erstmal mit Asylpolitik gar nichts zu tun, weil es dann darum geht, welche Gedanken sich in den Köpfen von Menschen festsetzen. Und schlimm ist ja auch, wie Islamismus und Rechtsextremismus gegenseitig voneinander profitieren.
Der Asylgipfel der Politik heute in Berlin, die geplanten Maßnahmen, die momentan auf dem Tisch liegen, die sind jetzt Thema in SWR1 Leute mit Anja Bartel und Julian Steiger vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Ein verschärftes Waffenrecht. Abschiebungen sollen erleichtert werden, gekürzte oder gestrichene Leistungen für bestimmte Geflüchtete. Sie haben es eben schon, Frau Bartel, deutlich gemacht, wie Sie auf diese konkret wirkenden Vorschläge, die noch nicht verabschiedet sind, blicken. Das macht eher Sorge als Hoffnung.
Ich würde gerne noch mal so ein paar grundsätzliche Worte zu der Debatte sagen. Also wir beobachten ja schon eine Verschärfung des Diskurses die ganzen letzten Monate. Und der Debatte wurde nun natürlich durch den Anschlag von Solingen nochmal Öl ins Feuer gegossen. Aber auch schon davor war eine Art Überbietungswettkampf ausgebrochen zwischen PolitikerInnen quasi aller Parteien, die alle aufzeigen wollen, dass sie jetzt bereit dazu sind, bis zum Äußersten zu gehen, um geflüchtete Menschen davon abzuhalten, bis nach Deutschland zu fliehen oder auch um die Rechte der bereits hier lebenden Menschen einzuschränken. Und es werden da in einem Affenzahn Vorschläge gemacht und zum Teil auch umgesetzt. Und das Spektrum dessen, was politisch möglich erscheint, verschiebt sich dabei immer wieder, ohne Rücksicht auf Konsequenzen für die betroffenen Menschen und ohne Rücksicht auch auf ganz grundlegende rechtliche Errungenschaften, wie zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention oder die Europäische Menschenrechtskonvention, die auf den Prüfstand gestellt werden. Und ich glaube, es lohnt sich, da nochmal kurz innezuhalten und sich zu fragen, in was für einem Staat wir eigentlich leben wollen. Also wollen wir in einem Staat leben, in dem rechtliche Errungenschaften, wie zum Beispiel das Recht auf Asyl, das aus gutem Grund nach der nationalsozialistischen Vergangenheit in Deutschland ins Grundgesetz aufgenommen worden ist, einfach über Bord geworfen wird, weil die PolitikerInnen davon ausgehen, dass sich damit gerade Wählerstimmen generieren lassen? Oder wollen wir, dass sich PolitikerInnen auch in Machtpositionen, auch die Bundesregierung, an grundsätzliche rechtliche Grundsätze hält, auch wenn es mal politisch unbequem wird?
Man merkt ja, wie viel Feuer da bei diesem Thema drin ist, dass es dann halt auch Forderungen gibt, so jetzt ist auch mal Schluss mit bunter Gesellschaft und Vielfalt, jetzt sehen wir ja, was wir davon haben. Das wird ja alles auf einen relativ schiefen Weg gebracht. Das muss doch Ihnen als Flüchtlingsrat große Sorgen machen.
Das macht uns große Sorgen und das bringt uns in eine ganz paradoxe Situation, weil da, wo sich der Flüchtlingsrat eigentlich für gesellschaftliche Veränderungen einsetzen will, werden wir plötzlich zu VerteidigerInnen des Status quo und gelten als progressiv wahlweise oder als naiv, wenn wir das Einhalten von rechtlichen Grundsätzen einfordern und auf die Menschenrechte pochen. Aber ich will hier in aller Deutlichkeit sagen, wir sind nicht naiv. Wir sind höchst alarmiert aufgrund dieser permanenten Diskursverschiebung nach rechts und stellen uns mit aller Kraft gegen diese sehr besorgniserregenden Tendenzen.
Und ich will noch kurz eine Sache ergänzen, um das beispielhaft zu machen. Man sieht es, wir sagen hier Sachen wie, Gesetze müssen eingehalten werden. Sicherheitsthemen wie Islamismus. Wir sitzen hier, sind eigentlich klassische Themen konservativer Politiker und Politikerinnen. Und wir als Flüchtlingsrat, so schief ist die Debatte, ist, dass wir im Prinzip hauptsächlich Einhaltung des Rechtsstaats und sicherheitspolitische Maßnahmen, dass das schon als soweit neben der Debatte gilt.
Das Grundrecht auf Asyl, was dann sozusagen gekippt werden könnte, wenn man der Debatte so folgt. Es gab heute Morgen weil es geht ja auch um die Dublin-Regeln innerhalb der EU. Das heißt, wenn ein geflüchteter Mensch, wie wir es jetzt bei dem mutmaßlichen Täter in Solingen hatten, über Bulgarien nach Deutschland einreist, müsste er nach Bulgarien zurückgeführt werden, weil er da zuerst registriert wurde. Und da hat der Migrationsforscher Gerald Knaus heute Morgen gesagt, das EU-Recht auszusetzen, also wenn wir nicht mehr uns an die Dublin-Regeln halten, das wäre eine Atombombe. Das ist natürlich genauso eine Schlagzeile, die erstmal sitzt, sagt aber halt, Ziel müsse es sein, die illegale Migration in die gesamte Europäische Union zu reduzieren und schlägt auch vor, dass man zum Beispiel das EU-Türkei-Abkommen von 2016 hat, das schon mal gegriffen hat, wo innerhalb weniger Monate der Rückgang der Migrationszahlen sehr drastisch war. Wäre das dann eine Möglichkeit, mit der man arbeiten könnte?
Also ich glaube erstmal, Atombombenvergleiche bringen uns hier nicht weiter.
War ein Zitat.
Und zweitens eine Bemerkung zur illegalen Migration. Was ist denn eigentlich illegale Migration? Ja. Also jetzt steigen wir schon ein ins Thema, welche Rolle spielt eigentlich Sprache? Aber es geht hier um geflüchtete Menschen, die fliehen und die in Europa Schutz suchen. Also wieso bezeichnet Gerald Knaus die als illegale Migration? Es gibt faktisch keine legalen Fluchtwege nach Europa. Das ist genau ein Beispiel dafür, wie Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugt werden, die es dann einfacher machen, für asylrechtliche Verschärfungen Stimmen zu gewinnen, weil bei illegaler oder irregulärer Migration, da denkt man an Kriminalität, da denkt man an Gefahren, da denkt man aber nicht daran, dass geflüchtete Männer, Frauen und Kinder nach Deutschland kommen.
Großer gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist die Traumvorstellung für viele. Gegenseitiges Vertrauen, gemeinwohlorientiert und. Wie erleben Sie aktuell den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Ich glaube, ich erlebe ihn deutlich positiver als das, was mediale Diskussionen...
Ich will auch kein Bashing betreiben, sondern...
Ja, nicht, genau, ich lebe ihn eigentlich viel positiv. Also wenn ich so an meine Arbeit schaue, an meine Erfahrungen, es gibt viele Leute, gerade wenn ich an geflüchtete Menschen schaue, wo in den letzten Jahren neue Freundschaften entstanden sind. Menschen, die einfach selbstverständlich andere Menschen unterstützen, solidarisch, weil sie den Menschen sehen. Und für mich stellt sich da auch die Frage, wie wollen wir denn zusammenleben? Und ich finde, wir haben da ein Grundgesetz, das irgendwie so eine Grundlage für alle sein sollte. Und Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich will kurz sagen, was Munshe Haider, der vorher eingespielt wurde, was der davor dazu gesagt hat. Er hat gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind nicht bloße Wörter. Das ist ein Artikel, an dem ich mich stark orientiere und meine Aufgabe darin sehe, als geflüchteter Mensch, den mit Leben zu füllen und ihn umzusetzen. Damit ich auch gegen Menschen aufstehe, die sich als verfassungstreu bezeichnen und gleichzeitig verfassungswidrige Forderungen stellen.
Munshe Haider ist Vorstandskollege von Ihnen vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Das nur noch mal zur Einordnung.
Genau, vielen Dank. Und noch eine Sache, auf die ich hin will, so zu dem Thema bunte Gesellschaft. Mir ist auch wichtig, mal zu sagen, inwiefern denn geflüchtete Menschen einfach auch unglaublich positiv Baden-Württemberg mitgeprägt haben. Das ist ein Engagement, das ist häufig einfach unsichtbar. Also keiner redet über die Person, die jede Woche 20 Stunden für andere Bewohner und Bewohnerinnen der Unterkunft ehrenamtlich übersetzt. Niemand redet über die vielen aktiven Exil-Communities. Die kurdische Exil-Community, die unglaublich viel macht. Die russische, ohne die überhaupt keine Menschenrechtsarbeit oder irgendwas zu Russland möglich wäre. Die ukrainische oder jetzt speziell zu Baden-Württemberg, will ich mal die Gambische nennen, weil hier ja relativ viele Geflüchtete aus Gambia sind. Vor mehreren Jahren wurde die Diktatur in Gambia gestürzt. Ein riesen demokratischer Erfolg. Und eine große Rolle dabei hat die Exil-Community gespielt. Wir könnten in Baden-Württemberg richtig stolz darauf sein, dass so viele Menschen, die in Baden-Württemberg leben, hier die Möglichkeit hatten, mit zum Sturz einer Diktatur beigetragen zu haben. Und wie groß das ist, dass das geschafft wurde. Und es gibt so viele Organisationen. Es gibt die Organisation Refugees for Refugees, die seit Jahren aktiv ist. Es gibt die Organisation Migrants Movement, die unter viel schweren Bedingungen das noch in ostdeutschen Bundesländern macht. Es gibt Women in Exile. Es gibt Alle bleiben. Es gibt so viele Organisationen, die so aktiv sind und praktisch tagtäglich zeigen, wie dieses Zusammenleben aussieht, was es bedeutet, wirklich für dieses Grundgesetz einzustehen.
Trotzdem gibt es aber natürlich auch eine satte Portion Frust in der Bevölkerung. Ich bekomme es auch gerade hier schon mit. Wir bekommen ja dann auch Zuschriften und die sind manchmal in der Wortwahl, was dieses Thema Migrationspolitik, Asylpolitik angeht, dann auch schon wirklich so derbe. Da habe ich gar keinen Bock, die irgendwie vorzulesen. Die werden auch gleich raussortiert. Wer sich da nicht an so eine gewisse Höflichkeit hält und an eine ordentliche Wortwahl, der hat dann da halt auch keine Chance. Was braucht es denn, Frau Bartel, für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Ich glaube, wir müssen uns wieder mehr anstrengen, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und in andere Lebenssituationen hineinzuversetzen. Wir müssen uns bewusst machen, dass Flüchtling keine Eigenschaft ist, sondern eine Situation. Im Prinzip können die Umstände aus jedem von uns einen Flüchtling machen. Also jeder Mensch kann in die Situation kommen, dass er oder sie dazu gezwungen ist, ihr Herkunftsland zu verlassen. Flucht und Migration sind Phänomene, die es in der Menschheitsgeschichte eben immer schon gab. Also auch Deutschland war lange ein Auswanderungsland und ein Ausgangspunkt von Fluchtbewegungen. Allein im 19. Jahrhundert sind 5,5 Millionen Menschen aus Deutschland in die USA ausgewandert. Und während Nazi-Deutschland wurden über 300 jüdische Menschen vertrieben und sind geflohen. Und ich glaube, die Politik sollte sich wieder mehr an der Frage orientieren, was für eine Politik oder welche Maßnahmen würde ich mir eigentlich für mich ganz persönlich wünschen, wenn ich je in die Situation kommen würde, aus meinem Land vertrieben zu werden und woanders hinfliehen zu müssen.
Aber dann sind wir auch relativ schnell bei diesem Punkt Integration, der dann immer vorgehalten wird. Menschen, die zu uns kommen und hier auf ein sichereres Leben hoffen, dass die sich dann natürlich auch einbringen. Das geht ja in beide Richtungen, ne? Dass wir mehr Verständnis haben für Menschen, die zu uns kommen, aber auch die Menschen, die kommen, die sagen, okay, ich muss mal schauen, wie das Leben hier so funktioniert und da muss ich mich dann auch einbringen.
Und das ist auch das, was passiert. Also das sich Einbringen in Deutschland ist mit unglaublichen Anstrengungen verbunden. Also die Menschen, die stecken unglaublich viel Energie ins Sprachelernen, die stecken unglaublich viel Energie ins Wohnungssuchen, sie stecken unglaublich viel Energie da rein, andere Menschen, die vielleicht schon länger in Baden-Württemberg kennenzulernen, erfahren da häufig Ablehnung und versuchen es trotzdem immer wieder und immer wieder. Also da werden ganz viele unsichtbare Kämpfe gefochten, von denen Menschen, die sehr privilegiert mit einem deutschen Pass auf die Welt gekommen sind, wenig Ahnung haben.
Ist Vertrauen so der große Kleber, was gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht?
Ja, sicher auch Vertrauen, aber auch, wenn wir von einer bunten Gesellschaft leben, ich finde es auch völlig richtig und gut, dass Menschen unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Also auch so die Vorstellung, es ist okay, dass Menschen auf dem Land oder lieber in der Stadt leben. Darüber müssen wir nicht, das ist auch okay, dass Leute unterschiedlich sind. Und auch das ist mir auch wichtig zu sagen, einfach weil uns in der Diskussion es unterstellt wird, es muss auch überhaupt nicht jeder und jede meine Meinung teilen. Wie arrogant wäre das, dass ich der Meinung bin, meine Meinung ist die, die für alle steht. Aber was mir wichtig ist, wenn wir diskutieren, dass es so eine Grundlage gibt. Und dazu gehört die Würde des Menschen. Dazu gehört, dass wir über Menschen reden und nicht über andere. Aber dann finde ich das super. Wir können gerne diskutieren und ich finde eine Offenheit, dass andere Menschen eben anders leben, als ich lebe. Natürlich lebt meine Nachbarin irgendwie anders, als ich das mache. Jeder Mensch hat andere Vorstellungen und dass das aber auch erstmal okay ist.
Wissen Sie eigentlich, ob beim großen Asylgipfel heute in Berlin auch diese viel diskutierte Bezahlkarte angesprochen wird?
Ich weiß nicht, ob es auch um die Bezahlkarte gehen wird. Ich habe den Eindruck, die ist jetzt wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Diese Bezahlkartenbaustelle, die läuft natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile.
Also warum eigentlich? Also was ist da das Problem? Das verstehe ich nicht. Weil eigentlich hat man sich ja auf die Einführung verständigt, aber so richtig kommt sie dann trotzdem nicht.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass die Bezahlkarte von Anfang an eine Schnapsidee war. Also die Vermutung muss man auf alle Fälle haben. Also im Prinzip ging es ja darum, dass durch die Einführung der Bezahlkarte Menschen davor abgeschreckt werden sollten, bis nach Deutschland zu fliehen, weil die Politik dem Trugschluss unterliegt, dass Menschen nach Deutschland kommen, um hier die extrem, in Anführungszeichen polemisch formuliert, großzügigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abstauben zu können, um sie dann den Herkunftsländer zu überweisen. Aber diese Annahme, die sind Fake News, also die beruht auf überhaupt gar keinen empirischen Grundlagen, weil die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wie gesagt, so gering sind, dass man da größenordnungsmäßig überhaupt gar nichts in Herkunftsländer überweisen kann.
Das heißt also, man würde auf Bargeld verzichten, auf Geldüberweisungen, die dann halt eventuell, das ist ja dann der Vorwurf, weitergeschickt werden könnten in die Heimat von einigen Menschen, sondern man hätte wirklich dann nur noch eine Karte, auf der die Leistungen hinterlegt sind. Das genau. Klingt ja erstmal auch von der Handhabe her deutlich einfacher.
Es soll eine Karte eingeführt werden, aber es ist keine einfache, normale Karte, die Zugang auf ein Girokonto zum Beispiel ermöglicht, sondern es ist eine Karte mit sehr vielen Einschränkungen. Die Karte muss technisch können, dass sie nur in bestimmten Postleitzahlgebieten angewandt werden kann. Die Karte muss können, dass sie eine ganze Reihe an Produkten ausschließt. Karte muss können, zum Beispiel Alkohol-Einkauf sollte damit verboten werden. Das ist technisch auch gar nicht so einfach, aber so die politische Idee dahinter. Die Karte muss können, dass nur ein bestimmter Bargeldbetrag pro Monat abgehoben werden kann. Und das ist alles höchst problematisch, weil, wie gesagt, Menschen, die unter dem Regime des Asylbewerberleistungsgesetzes leben, haben ohnehin schon extrem wenig Geld zur Verfügung. Weniger, als ihnen laut unserer Verfassung eigentlich zustünde. Sie leben unterm Existenzminimum. Und wenn sie jetzt noch mit zusätzlichen Einschränkungen belegt werden, die es ihnen nicht ermöglichen, zum Beispiel bei Secondhand-Läden einzukaufen, zum Beispiel über eBay-Kleinanzeigen einzukaufen, zum Beispiel in dem kleinen Laden vor Ort einzukaufen, ja, der kein Kartenlesegerät hat, dann schaffen sie es nicht mehr, ihre monatlichen Bedarfe zu decken. Und da laufen jetzt gerade auch schon die ersten Gerichtsurteile, die auch schon zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Bezahlkarte so juristisch nicht eingeführt ist, weil im Prinzip in jedem Fall geprüft werden muss, ob die konkreten Einkaufsbedingungen vor Ort so sind, dass man auch mit Bezahlkarte über die Runden kommt. Und das wird die Behörden, die ohnehin ja schon stark überlastet sind, noch weiter überlasten. Also ich glaube, es hat keiner mitgedacht, was für ein krasses Bürokratiemonster diese Bezahlkarte auch geworden oder wird.
Gibt es eine Einschätzung Ihrerseits, ob das Ding dann tatsächlich kommt und wenn ja, wann?
Ich weiß es nicht.
Okay. Aber dann sind wir ja, glaube ich, auch schon mittendrin in so einer Neiddebatte ja auch. Ne? Der Geflüchtete, die Geflüchtete bekommt das, was ich nicht habe. Und trotzdem geht es mir aber, so fair müsste man ja dann eigentlich immer sein, in den meisten Fällen besser. Da sind wir mittendrin und sowas schürt natürlich dann den Neid nochmal, wenn man solche Diskussionen hat, oder?
Ja, und ich will auch nochmal gerade, ich finde das Bezahlkarte oder diese Diskussion über Asylbewerberleistungsgesetz ist ein gutes Zeichen, wie so Diskussionen auch laufen. Man muss dazu wissen, weiter zurück, dass das Verfassungsgericht hat das derzeitige Asylbewerberleistungsgesetz zu Teilen für verfassungswidrig erklärt und letztendlich der Politik den Auftrag mitgegeben, das muss überarbeitet werden. Das geht so nicht. Und zwar nicht, weil man eine Bezahlkarte einführen muss, sondern wegen Sätzen, dass geflüchtete Menschen zu wenig Geld bekommen oder Ähnlichem. Die Regierung hat sich's in den Koalitionsvertrag geschrieben. Was eingeführt wird, ist sowas wie eine Bezahlkarte und Leistungskürzung, die dem Urteil widersprechen. Also höchstwahrscheinlich, falls es irgendwann wieder vom Verfassungsgericht kommt, wird es wieder gekippt. Aber es wird trotzdem gemacht. Und auch eine Sache dazu, was in der Debatte gesehen wird und was nicht. Es gab unglaublich viele Menschen in vielen Städten, die eben dafür demonstriert haben, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird und Menschen einfach, was viel einfacher ist, Hartz-IV-Leistungen bekommen, wie alle Menschen, dass man dieses bürokratische Monster abschafft. Das wurde aber kaum diskutiert. Diskutiert wurde, weil irgendeine Person irgendwie gesagt hat, ah ja, Bezahlkarte brauchen wir. Und dann war es sofort eine politische Diskussion.
Jetzt geht's um die Sprache in SWR1, Leute, und den Sprachgebrauch in Sachen Migrationspolitik. Was geht und wichtiger, was geht nicht in diesem ganzen Wortschatz? Worauf sollten wir verzichten, auf welche Vokabeln? Wir hatten eben schon bei einem Zitat wohlgemerkt die Formulierung illegale Migration. Da haben Sie gesagt, Frau Bartelt, das geht eigentlich gar nicht.
Ja, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Also wieso ist es überhaupt wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was wir wie sprechen? Also dahinter steckt, dass Sprache ganz stark die Wahrnehmung unserer Welt formt. Also das, was gesagt wird und das, was wir sagen, hat Auswirkungen darauf, welche Bilder in unseren Köpfen entstehen. Da gibt es ja spannende soziologische Studien dazu. Zum Beispiel zu Paaren, die über gemeinsame Bekannte sprechen und deren Vorstellungen über die gemeinsamen Bekannten sich im Laufe der Zeit dann immer annähern, obwohl beide Menschen am Anfang vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen der beiden Leute hatten. Das heißt, was vor allem auch PolitikerInnen oder allgemein Menschen, die in der Öffentlichkeit sagen, hat Gewicht, weil es Vorstellungen in den Köpfen der Menschen formt. Und wenn jetzt zum Beispiel Aufnahmestopps im Kontext von Solingen gefordert werden, dann wird suggeriert, dass geflüchtete Menschen ein Sicherheitsproblem seien. Oder illegale Migration, wie gesagt, trägt ganz stark dazu bei, dass geflüchtete Menschen entmenschlicht werden, weil dann nicht die Vorstellung produziert wird, dass es um Menschen geht. Und das ist die Grundlage für eine Abwehrpolitik und auch eine Strategie rechter Kräfte, die ganz bewusst das Framing, das wir benutzen, immer weiter verschiebt.
Ist es auch vielleicht so, also wenn ich daran denke, Abschiebung oder Rückführung, das klingt so ein bisschen Rückführung bürokratischer, aber auch harmloser und vielleicht so ein bisschen humaner kommt es daher, dass wir uns das so ein bisschen schönreden?
War in der Vergangenheit so. Was die aktuelle Debatte zeigt, ist, dass jetzt von Abschiebung gesprochen wird. Wo ich merke, es ist noch nicht mal dieses Schönreden, dem ich zustimme, ist wohl nicht mehr notwendig.
Ja.
Und deswegen ist mir wichtig, was zu sagen, weil das Abschiebung wird so als, oder Rückführung wird so als neutraler Begriff verwendet, was das bedeutet. Also ich will einfach, da gibt es tausende Beispiele, aber ich will ein Beispiel nennen von Leuten, die ich kenne. Familie, die in den Westbalkan abgeschoben wurden, mit kleinen Kindern. Ich habe die in das Land, in das die abgeschoben wurden, besucht, habe mich mit ihnen getroffen. Die leben unter widrigsten Bedingungen, unter einem massiven Antiziganismus in diesem Land. Die Kinder sprechen Deutsch, weil sie in Deutschland gelebt haben, sprechen nicht die Sprache des Landes, wo sie jetzt abgeschoben wurden, sind von der Schule ausgeschlossen, weil es Probleme mit Papieren gibt. Und erzählen mir auf fließendem Deutsch, wir in Deutschland war es gut. Da waren wir in der Schule, da hatten wir Freunde, Freundinnen, da konnten wir das und das machen. Und was ich damit sagen will, da ist eine Familie, die hat es geschafft, dass ihre Kinder eine deutlich bessere Zukunft haben.
Und die hier
Kinder,
Teil
hier,
der Gesellschaft
hier leben, die haben hier gelebt, die hatten hier Freunde, Freundinnen, die haben andere Leute unterstützt. Unglaublich, unglaublich coole Menschen. Die Entscheidung ist aber, wir sehen den Antiziganismus nicht und unser Ziel ist, alle abzuschieben. Aber genau das bedeutet Abschiebung. Kleine Kinder, die hier aufwachsen, auf einmal in ein völlig anderes Land zu bringen und ihre Existenz zu entreißen.
Wir verschieben dadurch ja auch eigentlich nur Probleme, ne? Also wenn wir dann, wenn es uns darum gehen sollte, durch irgendwelche Veränderungen von Rechten und Gesetzen, dass wir Deutschland vermeintlich sicherer machen, würden wir ja dann, wenn wir die Menschen alle abschieben, die anscheinend so viel Unsicherheit bringen, andere Länder ja extrem unsicher machen. Das ist ja auch ziemlich egoistisch.
Ja, also der Aspekt stört mich auch ganz stark in der aktuellen Debatte nach Solingen. Also diese Forderungen, ja, hätte man kein Problem gehabt, wenn die Person rechtzeitig nach Bulgarien abgeschoben wäre. Ja, heißt es, bulgarische Leben sind weniger wert als deutsche Leben, wenn die Person dann im Zweifel Menschen in Bulgarien umgebracht hätte?
Und auch da, also weil gerade Syrien, Afghanistan die Beispiele sind, was die Diktatur Assad und das islamistische Taliban-Regime wollen, ist internationale Anerkennung. Auf allen möglichen Wegen versuchen die das, dass sie irgendwie anerkannt werden. Und ich hoffe, sie werden nicht anerkannt, weil beides schlimmste Regime sind. Aber indem mit ihnen über Abschiebung gesprochen wird, Deutschland mit Vertreterin der Taliban, mit Zwischenhändlern Katar, einer der größten Unterstützerländer von Islamismus, verhandelt, werden genau diese Regime kriegen eine Legitimität, kriegen eine Anerkennung. Und die Idee ist, dass wir dadurch, dass wir islamistisches Regime anerkennen, irgendwie diese Welt sicherer machen. Und die ist absurd.
Wir gucken so ein bisschen auf die Hörerreaktionen und da muss ich vorab sagen, dass einige in der Wortwahl nicht wirklich sauber waren. Ich glaube, wir können über alles diskutieren, wenn man sich ganz freundlich ausdrücken kann. Und wir haben es eben schon gesagt, wir müssen auch nicht mal einer Meinung sein. Georg Bauer aus Stuttgart, der hat sich gemeldet und möchte wissen, was schlagen denn Ihre Gäste, also Sie beide, vor, wie es laufen soll, wenn Flüchtlinge ankommen? Es ist klar, dass es unangenehm ist, sich zunächst mal in eine Unterflüchtlingskunft bewegen zu müssen. Aber wie wäre denn ein besserer Lösungsansatz?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, Flüchtlingsunterkunft ist schon ein ganz passendes Stichwort, weil es macht aus unserer Perspektive zum Beispiel gar keinen Sinn, dass Menschen, die ankommen und dann ja nach diesem sehr ausklausulierten Königsteiner Schlüssel verteilt werden, auf alle Fälle in die Erstaufnahme, also in so eine Art Riesenlager geschickt werden, in dem sie bleiben müssen, unabhängig davon, ob sie vielleicht Verwandte haben in einer anderen Ecke in Deutschland, die sie problemlos gerne aufnehmen würden.
Das heißt also, da wäre dann durchaus bei dem einen oder der anderen der nächste Schritt durchaus möglich, ohne dass man erstmal, festgehalten klingt jetzt sehr hart, aber dass man erstmal an einem Ort bleiben muss. Hermann?
Und eine Ergänzung, ich find diese Frage super und denke mir, ich wäre so froh, wenn Politiker und Politikerinnen in Machtpositionen diese Frage öfter stellen würden. Es gibt Menschen, die forschen dazu wissenschaftlich. Wir haben viele geflüchtete Menschen, die sind Experten, Expertinnen für dieses Thema. Natürlich ist es komplex, aber danke für diese Frage. Das ist super wertvoll, genau danach zu fragen. Es geht uns nicht darum, nur rumzumotzen, sondern natürlich den haben Eindruck wir Ideen hab und es haben viele, nicht nur wir, gute Ideen, aber die sollten mal gehört werden.
Die nächste Frage kommt von Hermann Honold aus Niefern. Interessante Diskussion, sagte er. Ich bin aber der Meinung, das individuelle Grundrecht auf Asyl gehört gegen eine Quotenregelung abgeschafft. Frage an die Experten. In welchen Ländern gibt es denn das vergleichbare Grundrecht auf Asyl?
Ich weiß nicht genau, in welchen. Im Prinzip ist eine Grundlage sind die Genfer Flüchtlingskonventionen. Genau. Und die Genfer Flüchtlingskonventionen haben sehr viele Länder auf dieser Welt ratifiziert. Das heißt, Deutschland ist da überhaupt keine Ausnahme, sondern ein Land von ganz vielen.
Lob gibt's von Natascha Köhler aus Waldburg. Danke euch zwei für die klaren Worte. Wird mir in den Diskussionen, die gerade geführt werden, sehr helfen. Tausend Dank und macht weiter so. Vielen Dank auch für den guten Beitrag. Kommt von Gabi Gölz aus Mönsheim. Endlich mal eine sachlich fundierte Betrachtung der Asylpolitik, nachdem sich die Politiker gerade mit populistischen Phrasen gegenseitig übertreffen. Dann haben wir hier noch eine Zusendung Hoher Lohr, wenn ich es richtig lese. Wenn die jetzt Regierung das Problem nicht bekämpfen, werden es in ein paar Jahren die AfD und andere machen. Das kann niemand wollen, der demokratisch denkt. Kann man auch so stehen lassen?
Das ist auch so ein Trugschluss, dass man die AfD bekämpft, indem man ihre Ideen kopiert.
Und auch eine Sache, ich verstehe nicht, warum das von politischer Seite immer noch geglaubt wird. Auch dazu, es gibt massiv viele Forschungen, die genau das untersuchen. Und dadurch, dass man den AfD-Diskurs übernimmt, Genau dadurch wird die AfD stark gemacht. Genau dadurch, dass Migration und geflüchtete Menschen immer nur als Problem und Sicherheitsrisiko dargestellt werden. Genau dadurch wird die AfD stark gemacht. Und dazu gibt es Forschung und trotzdem handeln Politiker, Politikerinnen in Verantwortungspositionen immer wieder so, weil sie irgendwie der Meinung sind, es macht die AfD klein, obwohl es empirische Gegenuntersuchungen gibt. Ich verstehe es nicht.
Und wollen wir tatsächlich in der Gesellschaft leben, in der Menschen an der Grenze notfalls auch mit Gewalt abgewehrt haben? Ich glaube, das hatten wir in Deutschland schon mal.
Die nächste Frage kommt von SWR1-Hörerin Eva, konkret an Julian Steiger. Sie fordern eine differenzierte Betrachtung der Flüchtlinge, die man nicht als eine homogene Gruppe betrachten sollte. Das ist auch richtig und den meisten Menschen sicherlich klar. Danke nochmal dafür. Es sollte allerdings auch nicht jeder, der mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden ist, in den braunen Suppentopf geworfen werden. Da kann ich auch gerne was zu sagen, weil das haben wir definitiv nicht gemacht. Wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht immer alle einer Meinung sein sollten oder können, aber wir sollten den anderen anhören und mit der Meinung dann auch umgehen.
Genau, ist mir auch total wichtig zu sagen. Wie gesagt, wer wäre ich, wenn ich der Meinung bin? Alle müssen meine Meinung teilen. Also wie arrogant wäre ich, wenn ich der Meinung bin? Aber was wichtig ist, es gibt hier das Grundgesetz. Da steht drin, sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in diesem Rahmen muss diskutiert werden. In diesem Rahmen kann man natürlich vollkommen unterschiedliche Meinungen sein. Das ist natürlich legitim.
Julian Steiger, Anja Bartel vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Vielen Dank fürs Kommen heute. Da ist noch einige Bewegung drin bei uns im Feedback. Weiterhin toi 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 für die wichtige Arbeit, wie ich finde. Und ich überlasse Ihnen gerne das letzte Wort, weil Sie hätten gerne noch einen Dank ausgerichtet.
Ja, vielen Dank Ihnen für die Einladung in die Sendung und vielen Dank auch an alle Menschen, die uns zuhören und die sich jeden Tag für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Besonderer Gruß geht an die Geschäftsstelle, den Vorstand und die Mitglieder des Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.
Und eine Ergänzung, wir sind ein mitgliederorganisierter Verein. Das heißt, wer das gehört hat und wer der Meinung ist, es ist vielleicht ganz sinnvoll, was wir sagen, was wir machen, kann sich gerne darüber Gedanken machen, auch Mitglied des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg zu werden, als eine kleine Sache.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.